Am 8. Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal. In Deutschland und Österreich wird dieser Tag inzwischen offiziell als Tag der Befreiung begangen. Doch für Millionen Deutsche war es kein Tag der Befreiung, sondern der Anfang von Flucht, Vertreibung, Gewalt und Entrechtung. Sie wurden aus ihrer Heimat, ihren angestammten Siedlungsgebieten in Ost- und Mitteleuropa vertrieben, entwurzelt und gedemütigt. Eine historische Katastrophe, die bis heute kaum öffentlich aufgearbeitet ist. Und über dieses verdrängte Kapitel der Nachkriegsgeschichte spreche ich nun mit dem Kärntner Historiker Dr. Peter Wasserteurer, der sich seit vielen Jahren mit der deutschen Vertreibungsthematik beschäftigt. Herr Dr. Wasserteurer, herzlich willkommen, danke fürs Kommen.
Gerne.
Herr Wasserteurer, viele Menschen verbinden mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs den 8. Mai 1945, das vermeintliche Ende des Schreckens. Für Millionen Deutsche begann das Leid jedoch erst danach. Was ist damals geschehen?
Naja, im Grunde genommen 8. Mai als Tag der Befreiung, das ist die offizielle Diktion der Siegerjustiz. Man muss das einmal ganz klar sehen. Es begann schon früher. Es begann schon vor dem 8. Mai 1945. Wenn ich diesen ganzen Themenkomplex der Volksdeutschen mir vergegenwärtige, dann eigentlich schon während des Krieges. Wenn ich ein bisschen die Systematik hier zusammenfassen möchte, dürfen wir nicht vergessen, dass zum Beispiel schon vor dem Krieg das Deutsche Reich mit vielen osteuropäischen Staaten, Lettland, Estland, der Sowjetunion, Polen zum Beispiel, auch wenn man weiter in den Süden dann schaut, mit Italien zum Beispiel, Sonderverträge abgeschlossen hat unter der Devise Heim ins Reich. Sind sehr viele Hunderttausende Volksdeutsche schon während des Krieges zum Beispiel nach Deutschland umgesiedelt worden. Wir haben dann spätestens im Herbst 1944 zwei Fronten zu berücksichtigen. Auf der einen Seite überschreitet die Rote Armee ganz in den Ostgebieten die Grenzen, Ostpreußen, löst damit eine immense Fluchtbewegung aus mit allen propagandistischen Vorgeschichten, die da passiert sind. Weiter im Südosten durch den Frontwechsel Rumäniens stößt in einen zweiten Vorstoß die Rote Armee dann in den südosteuropäischen pannonischen Raum hinein. Das heißt, wir haben sowohl Ostpreußen, Westpreußen, in weiterer Folge dann auch später in Schlesien beziehungsweise in Südosteuropa, Osteuropa, bei den Donauschwaben, also im jugoslawischen Gebiet, eben Fluchtbewegungen. Ja? Fluchtbewegung heißt, teilweise organisiert über die Volksdeutsche Mittelstelle, teilweise auch ganz spontan, dass die Leute eben vor Angst vor dem Heranrücken der Roten Armee Haus und Hof verlassen, in Ostpreußen zum Beispiel bei bitterer Kälte eben aus ihren Dörfern, aus ihren Städten ziehen und Richtung Westen marschieren. Ja, das Ziel ist Schlesien, das Ziel ist etwas später auch noch das Protektorat Böhmen und Mähren, das immer noch unter deutscher Kontrolle steht. Das heißt, da ist die Hoffnung, hier mal Aufnahme zu finden. Dasselbe ist in Südosteuropa, wo man versucht, aus dem donauschwäbischen Raum, und da reden wir jetzt von der Batschka zum Beispiel, wir reden vom Banat zum Beispiel, gerade diese Teile, die zum jugoslawischen Raum gehört haben, die jetzt Richtung Ungarn losmarschieren. Ungarn ist damals auch noch Verbündeter des Dritten Reiches und später kommen die auch nach Österreich. Ja? 45 Kriegsende ist eine völlig andere Situation dann, da? Weil da entlädt sich jetzt zum Beispiel in der Tschechoslowakei, wir werden noch später noch über den Brünner Todesmarsch sprechen oder das Schicksal der deutschen Untersteirer berücksichtigen, da entlädt sich jetzt natürlich gesteuert, auch von staatlicher Seite. Das ist ja etwas, was die Tschechen zum Beispiel heute immer wieder ein bisschen versuchen zu beschönigen. Wir haben hier nicht eingreifen können. Dieser Volkszorn gegen das Naziregime, den ganzen Terror und alles hat sich im Volk entladen und sich gegen die Zivilbevölkerung gerichtet. Das ist typisches Beispiel zum Beispiel an der Brünner Todesmarsch, wo man eben die Häuser, den Besitz der Deutschen beansprucht, über Nacht mehr oder weniger die Leute aus den Häusern raustreibt, unter Mitnahme von etwas Gepäck zusammensammelt und dann gewaltsam über einen kilometerlangen Marsch bis zur österreichischen Grenze treibt. Und das Ganze, auch das muss man ja einmal sehen, endet, was die wilden Vertreibungen angeht. Und ich darf hier zum Beispiel einmal auf ein Buch hinweisen. Selbst in Tschechien wird das ja heute aufgearbeitet. Blutiger Sommer 1945. Wenn wir später die These versuchen zu klären, Völkermord, ja oder nein, da sind wir genau in diesen Wochen des Sommers 45, wo sich die brutalsten Ereignisse abspielen. Was anderes ist dann Potsdam. Auch zur zeitlichen Differenzierung. Die Amerikaner sagen dann Schluss mit den wilden Vertreibungen. Es ist auch Benes schon zum Beispiel in Londoner Exil darauf aufmerksam gemacht worden, wir werden einer Bevölkerungsumsiedlung zustimmen, aber sie muss unter der Oberhoheit der Alliierten stattfinden. Dann kommt Potsdam, da wird dann eben zwischen den Amerikanern, den Russen und den Engländern vereinbart, dass es eben die Restbevölkerung aus Polen, aus der Tschechoslowakei bzw. Ungarn, nicht Jugoslawien, wird vielfach vergessen, wenn sich heute die Jugoslawen auf Potsdam beziehen für diesen Völkermord, die waren nicht dabei, dass auf reguläre, humane Art und Weise ein Transfer stattzufinden hat. Also bevor, vor 8. Mai 1945 gab es Verbrechen, nach 8. Mai bis Potsdam. Potsdam hat dann einen ganz anderen Charakter gehabt. Da sind dann die Leute in Sammellagern zusammengefasst worden, ohne das zu beschönigen. Und dann über relativ kurzer Zeit, bis November 1945, dann zum Beispiel mit Zügen Richtung Deutschland transportiert worden.
Jetzt haben Sie erläutert, dass dieser Prozess unterschiedliche Kapitel hatte, aber natürlich sehr große Gebiete umfasst hat. Wie viele Deutsche waren denn schlussendlich von diesem Prozess quasi 44 dann bis November 45 betroffen? Gibt es da belastbare Zahlen zu Toten, Vergewaltigungen, Verschleppungen und dem Gesamtausmaß der Vertriebenen?
Die gab es natürlich schon, wobei man natürlich immer vorsichtig sein muss. Ne? Die Opferzahlen, das ist immer eine Frage der Methode, werden im Grunde genommen so berechnet, was anderes bleibt auch methodisch nicht übrig den Wissenschaftlern, dass sich die Bevölkerungszahlen vor 1945 vergleiche mit der Situation nach dem Krieg. Ja, und da unterschiedlichstes Zahlenmaterial abgleiche und da versuche dann eben zu berechnen. Ich darf zum Beispiel hier verweisen, dass relativ früh in Deutschland zum Beispiel ein mehrbändiges Werk unter dem Titel Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost- und Mitteleuropa zum Beispiel erstellt worden ist, wo akribisch genau gearbeitet wurde. Betroffen waren, wenn ich jetzt den gesamten Raum Osteuropa, nördliches Osteuropa, Südosteuropa, Ostmitteleuropa zusammenrechne, bis zu 16 Millionen Menschen.
16 Millionen.
16 Millionen Menschen, manche sprechen von 12 Millionen. Ich beziehe mich hier sehr gerne auf die Arbeit von Alfred de Zayas zum Beispiel, der sehr akribisch genau hier gearbeitet hat. Auch Heinz Navratil dient mir immer zum Beispiel als Quelle, der auch sehr verlässliches Zahlenmaterial zusammengefasst hat. Man spricht von 2 Millionen Vertreibungsopfern. Ja? Ob die jetzt alle im Zuge von Gewaltmaßnahmen oder im Zuge von Hunger, von Krankheit und sonstigen Katastrophen ums Leben gekommen sind, umgebracht wurden, das ist natürlich, wo selbst die Dokumentation hier darauf hinweist, dass da natürlich nicht jeder einzelne Fall geklärt ist. Wir müssen uns die Situation vorstellen. Ja? Es gab ja nicht nur die Vertreibungsopfer. Es finden im Herbst 44 auch Deportationen in die Sowjetunion statt. Ich habe schon gesagt, die Rote Armee in einen zweiten Lauf kommt über Südosteuropa rein in den pannonischen Raum. Die ersten, die zum Beispiel dann deportiert werden in die Sowjetunion, das ist die Zivilbevölkerung zum Beispiel aus dem Banater Raum. Auch Siebenbürger Sachsen zum Beispiel. Ne? Sind denn nur die Nordsiebenbürger, weil Nordsiebenbürgen ist ja zu Ungarn gekommen, die konnten über die volksdeutsche Mittelstelle relativ sicher noch Richtung über Ungarn-Westen umgesiedelt werden, ausgesiedelt werden, wie immer man das jetzt an sagen möchte. Siedeln ist immer schwierig, weil die Leute ja immer die Hoffnung gehabt haben, dass sie in die ursprüngliche Heimat wieder zurückkommen. Während andere Volksgruppen dann zum Beispiel deportiert worden sind. Und da sind viele erst 46, 47 später zurückgekommen. Auch da ist man sehr vorsichtig. Ich darf zum Beispiel hier auf eine Dokumentation hinweisen, die Donauschwaben Verbrechen an den Deutschen in Jugoslawien 44 bis 48. Wenn wir früher gesprochen haben über die Zeit, in Jugoslawien haben die Lager für die Volksdeutschen bis 1948 bestanden. Ja? Also wir kommen weit über das Jahr 45 hinaus. Ne?
Können Sie nochmal auf Potsdam, Sie haben es ja angesprochen, da hat sich dann der Charakter verändert, weg von wilden, sehr gewaltsamen Vertreibungen hin zu einem geregelten Prozess. Wie hat sich das dann danach abgespielt?
Naja, Churchill hat schon im November 44 im britischen Unterhaus davon gesprochen, man muss endlich reinen Tisch machen. Die Vorstellung, in Osteuropa durch die Aussiedlung der Volksdeutschen endlich einmal ein Nationalitätenkonfliktpotenzial zu entschärfen, war die Idee, möglichst viele Deutsche rauszubekommen. Wir wissen, dass die Exilregierungen, das Exil der Tschechen unter Benesch in London, das kommunistische Exil zum Beispiel der Tschechen unter Gottwald in der Sowjetunion, schon daran gearbeitet haben und bereits ab 1943 von den Alliierten die Zustimmung erhielten, ja, wir werden etwas in diese Richtung unternehmen. Der Charakter des Krieges, der Charakter des gewaltsamen Durchbrechens der Roten Armee hat jetzt natürlich eine völlig andere Situation geschaffen. Stalin hat sich ganz offen gesagt, wir brauchen niemanden vertreiben, weil die Leute fliehen von sich selbst. Sie verlassen Haus und Hof, wir kommen überall in Dörfer hin, wo kein Mensch mehr da ist. Ja, da hat sich's relativ einfach gemacht. Ne? Es kommt dann, wir haben schon darüber gesprochen, 45 mit dem Kriegsende, um dieses Datum hier noch einmal zu nennen, zu einem sogenannten explosiven Rachefeldzug gegen die Deutschen. In der Tschechoslowakei zum Beispiel. Wobei ich immer noch einmal darauf hinweisen, unter Beteiligung auch regulärer Armeeeinheiten mit Wissen der politischen Führung. Also zu sagen, da hat sich das Volk alleine erhoben und wir konnten auf dem Ratschild auf der Burg nichts unternehmen, stimmt so nicht. Es gab im Zuge der wilden Vertreibungen, wo nicht nur Brünn, nicht nur Iglau. Es gibt ja sehr viele Orte, wo es wirklich zu pogromartigen Ausschreitungen gegen die Deutschen gekommen ist. Vor allem in Amerika eine sehr negative Berichterstattung. Die gesagt haben, so kann es auch nicht gehen. Wir zweifeln nicht die Kollektivschuld der Deutschen an. Sie haben es nicht besser verdient. Aber was sich da abspielt, das muss ein Ende haben. Jetzt war es so, dass Benesch zum Beispiel, um in der Tschechoslowakei zu bleiben, auch darauf hingedrängt hat, ja, Richtung Alliierten. Ihr habt uns zugesagt, es wird eine Lösung geben und die letzte Möglichkeit zeitlich, wo sich die Alliierten, bevor dann der eiserne Vorhang niedergegangen ist, war Potsdam. Das war definitiv die letzte Möglichkeit, wo sich die drei Roosevelt, Churchill und Winston zusammengesetzt haben und gesagt haben, Punkt 13, eben eine reguläre, humane Aussiedlung, so steht es auch drinnen, der Restbevölkerung. Auch das ist ja ganz bewusst gesagt worden, der Restbevölkerung, weil viele ja schon weg waren. Ne?
War das dann wirklich so human, wie es geplant
war? Es war natürlich nicht so, es ist immer die Frage des Vergleiches. Was ist passiert? Man hat die Leute genauso, es sind die Benesch-Dekrete schon verabschiedet gewesen, die Leute waren inzwischen enteignet, sie haben auch durch das Benesch-Dekret, ich glaube, das war das 108er, die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft verloren. Sie sind einfach zusammengesammelt worden in Lagern. Sie sind zur Zwangsarbeit verpflichtet worden und sind dann so im Laufe der Zeit bis November 46 fast zur Gänze, eine kleine Restbevölkerung ist geblieben, dann mit Zügen Richtung Deutschland transportiert worden. Das war die Tschechoslowakei. In Jugoslawien war es anders. In Jugoslawien war es so, dass die Menschen, die die Möglichkeit gehabt hatten, aus den Lagern rauszukommen, einfach über Nacht und Nebel über die Grenze geflüchtet sind und versucht haben, irgendwo in einer furchtbaren Odyssee Richtung Österreich zu kommen. Also Stalin hat sich ähnlich wenig um das Wohl der Menschen gekümmert wie zum Beispiel ein Tito. Ja, und der hat bis 48 die Lager dann offen gehabt. Da ist eher 48 dann die Möglichkeit bestanden, dass ein kleiner Rest über das Rote Kreuz dann versucht wurde, in den Westen zu bringen. Aber die hat man wirklich ähnlich wie das in der Ukraine Anfang der 1930er unter den Holodomor stattgefunden hat, hat Stalin, Verzeihung, Tito einfach gesagt, die bleiben in den Lagern, die verhungern dort. Und man hat das wirklich ohne jegliche medizinische Hilfe in Kauf genommen, dass die Leute dort wie die Fliegen gestorben sind.
Kommen wir nochmal zur ersten Phase, diesen wilden Vertreibungen. Sie haben schon angesprochen, ein besonders drastisches Beispiel ist der Brünner Todesmarsch. Da wird auch deutlich, mit welcher Brutalität diese Vertreibungen auch durchgeführt wurden. Was ist damals genau passiert? Und ja, können Sie das vielleicht schildern, was man sich darunter konkret auch vorstellen kann?
Auch da darf ich auf ein interessantes Buch hinweisen. Schon vor vielen Jahren die Frau Dr. Emilia Rabowetz, eine Slowakin, Universität Wien am Osteuropa-Institut, hat da Vertreibung, Abschub der Deutschen in Mähren 45 bis 47 akribisch genau auch schon analysiert, was damals passiert ist. Was ist passiert? Es ist genau das eigentlich, hat sich dort vollzogen, wie es in anderen Städten dann auch passiert ist. Man ist hergegangen, hat den Raum, den Wohnraum der Deutschen beansprucht. Sie waren inzwischen schon enteignet, ja. Weil wir reden von Fronleichnam 1945. Die Leute sind aufgefordert worden, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Sammelplatz aufzusuchen. Ja? Sie hatten eine genaue Liste, was sie mitnehmen durften, was alles zurückbleiben mussten. Also abgesehen von glaub 15 Kilo, 45 Kilo, je nachdem, mehr war ja nicht erlaubt. Ein bisschen Nahrungsmitteln. Und dann hat man sich über Nacht in einer Sammelstelle zusammengesammelt und ist dann am nächsten Tag frühzeitig Richtung österreichische Grenze getrieben worden. Ohne irgendwelche Versorgung, Sicherstellung, dass die Leute was zum Essen haben, ohne Sicherstellung, dass sie etwas zum Trinken haben, ohne Sicherstellung, dass alte Menschen, die kaum mehr gehen konnten, in irgendeiner Art und Weise eine Hilfe erfahren haben. Derjenige, der nicht mehr weiterkommen, denn es ist passiert worden, dass er zu Tode geprügelt worden ist. Es hat auch Erschießungsaktionen gegeben. Und das große Problem war dann folgendes. Das ganz, ganz große Problem war es wohl. Sie haben bis Österreich den Weg geschafft. Dort hat Österreich dann die Grenze zugemacht. Auch das wäre mal ein eigenes Kapitel, wie sehr sich die österreichischen Stellen damals, selbst Renner, der aus Südmeerer war, zum Beispiel hat dann gesagt, wir wollen nicht, dass diese, wie hat er sie genannt, diese deutsch sprechenden Tschechoslowaken über die Grenze hineinkommen. Die Grenze war zu. Und jetzt mussten die Leute tagelang unter freiem Himmel bei keiner Verpflegung dort kampieren, sind ihren Siechtum dann erlegen. Da hat es dann tausende Tote gegeben, die entweder durch die Brutalität dieses Todesmarsches oder weil eben die Grenze zu war, weil man sie einfach nicht haben wollte. Man wollte sie in der Tschechoslowakei nicht mehr haben. Österreich wollte sie auch nicht haben. Die Grenzen waren dicht. Und dann ist die ganz große Katastrophe passiert. Erst als die Grenze aufgegangen ist, hatten einige, das muss man auch so sagen, wir sind vom im südmährischen Raum, von Trassenhofen angefangen bis andere Ortschaften Niederösterreichs, wo es verwandtschaftliche Beziehungen gegeben hat. Der, was Glück gehabt hat, der ist bei Verwandten untergekommen. Die Pfarrer haben dann an den Friedhöfen und sonst irgendwo Sammelstellen eingerichtet und versucht, irgendwo Hilfe zu organisieren, damit dieser Hungertod endlich ein Ende findet. Also neben der physischen Gewalt, vornehmlich auch durch Krankheit, Typhus und vieles mehr, sind die Leute dort zugrunde gegangen.
Sie haben schon angesprochen, oft wird es so dargestellt, als wäre das sozusagen eine spontane Racheaktion gewesen, ein Volkszorn, der sich entladen hat. Und das hat sicherlich auch eine gewisse Rolle gespielt, aber da hat doch auch eine politische Agenda im Hintergrund mitgewirkt. So habe ich Sie jetzt verstanden. Können Sie das vielleicht noch einmal näher ausführen, welche Akteure mit welchen Interessen hier auch durchaus aktiv mitgewirkt haben und wie das auch dokumentiert ist?
Da müssen wir eigentlich einen Sprung zurück machen bis ins 18. Jahr. Als die Tschechoslowakei zum Beispiel gegründet wurde, mit einer deutschen Bevölkerung von 3,5 Millionen Menschen.
Als Folge der Verträge.
So ist es, von Saint-Germain natürlich. Saint-Germain, ja. Wir haben in Jugoslawien, im späteren Königreich Jugoslawien, eine deutsche Volksgruppe von 500.000 Menschen. Wir haben in Trianon, Ungarn, das ja 2/3 seines Territoriums verloren hat, eine deutsche Restbevölkerung, ebenso von 500.000 Menschen. Großer territorialer Gewinner ist Rumänien. Rumänien durch den Zugewinn von Siebenbürgen zum Beispiel, von Bessarabien, Teil der Nordobrutscher, verfügt plötzlich über eine deutsche Bevölkerung von über 800.000 Menschen. Wir haben in Polen über 1 Million zum Beispiel. Ne? Das heißt, alle diese neuen Nationalstaaten, die durch die Konstruktion, den Vertrag von Riga, Vertrag von Saint-Germain, Vertrag von Versailles, Vertrag von Trianon hervorgegangen sind, waren eigentlich multiethnische Staaten. Und da war in vielen Bereichen die deutsche Bevölkerung, was die Minderheiten angeht, eine sehr potente, zahlmäßig sehr starke. Und das Ziel war, wie Spanisch zum Beispiel dann sehr schnell im Laufe der 20er, 30er Jahre dann gesagt hat, 3,5 Millionen Deutsche können wir nicht assimilieren. Das war das Ziel vor der Vertreibung, eine Zwangsassimilation. Da hat es ja Sprachengesetze, Schulgesetze, Bodenreformen, alles hat darauf hingezielt, um eben die Deutschen möglichst zu assimilieren, ihnen auch die ehemalige führende Stellung, nehmen wir Deutsch-Böhmen her zum Beispiel, zu nehmen. 3,5 Millionen zu integrieren geht nicht. In einem Memorandum, das Benes 44 im November 44 dann den Alliierten vorgelegt hat, spricht er maximal eine Restbevölkerung von 800.000 Deutschen ist assimilierbar. Zusammengesetzt aus deutschen Antifaschisten, ja, beziehungsweise das deutsche Judentum mit hinzugerechnet. Die können bleiben, die sind verkraftbar. Ja, Benes war während des Krieges sogar bereit, kleine Grenzkorrekturen vorzunehmen. Das Egerland zum Beispiel, ne, Falkenau zum Beispiel, Nordböhmen, das an Deutschland abzugeben, um in irgendeiner Art und Weise 800.000 Menschen zu behalten. Das Problem war aber jetzt nur Folgendes, dass jetzt durch den Krieg und die Macht hatte zu dem Zeitpunkt kein Benes. Das waren die Partisanen. Die hatten diesbezüglich mit Unterstützung der Roten Armee eben die Führerschaft übernommen. Es haben sich ganz spontan Nationalausschüsse gebildet, Partisanengruppen, revolutionäre junge Burschen haben sich vereint und sind von Dorf, zu Stadt gezogen und haben dort Siegerjustiz, Rachejustiz verübt. Das war ja das Problem, dass staatliche Stellen zu dem Zeitpunkt nicht funktioniert hatten. Ja? Und wie gesagt, Hauptziel von vielen Staaten Osteuropas, möglichst nationale, homogene Staaten zu schaffen und die großen Volksgruppen in irgendeiner Art und Weise rauszubekommen. Das war ein Ziel, das Churchill vertreten hat. Selbst Hitler hat 36 im Sportpalast von Berlin davon gesprochen, im Zuge der Heim-ins-Reich-Politik endlich in Osteuropa möglichst klare, abtrennbare, volksethnische Linien ziehen zu können. Ja, das war ja der Irrsinn, der ja eigentlich bis heute besteht. Und wenn man den Zerfall von Jugoslawien der 1990er Jahre hernimmt, ist ja genau dasselbe passiert. Ne? Auch da ist es ja darum gegangen, dass jetzt Serben, Kroaten keine Bosnier, keine Muslime und mehr in den eigenen Reihen mehr haben wollten. Und vieles mehr. Und dann der Begriff ethnische Säuberungen, die es ja damals auch gegeben hat. Ne? Sie wurden nur anders bezeichnet.
Generell in der offiziellen Geschichtsschreibung oder auch in der medialen Darstellung wird so oft eingestanden, dass es diese Vertreibungen gab, dass da auch durchaus sehr gewaltsame Episoden gab. Aber es wird oft so dargestellt, dass das halt nun einmal die Folge des verlorenen Krieges sozusagen war und die Deutschen dann sozusagen ihre eigene Medizin zu schmecken bekommen haben. Andere sagen vielmehr, das, was da passiert ist, das war ein gezielter Völkermord. Wie ordnen Sie das ein? Wie beurteilen Sie das?
Selbstverständlich. Man kann alle Geschehnisse, die sich 1945 in Europa und sonst an anderen Kontinenten abgespielt haben, ohne Zweiten Weltkrieg nicht verstehen. Das ist ganz klar. Aber, und das sage ich schon hinzu, ich habe darauf hingewiesen, dass wir bereits 1918, die ganzen 20er und 30er Jahre hindurch die Thematik deutsche Volksgruppen, auch andere, denken wir daran zum Beispiel, ich habe Rumänien schon genannt, dass Rumänien durch Trianon nicht nur 800.000 Deutsche, plötzlich 3 Millionen Ungarn auch zum Beispiel, die jetzt in diesen Nachfolgestaaten als ethnische Minderheiten zu leben hatten. Dass diese Grundidee nach dem Zusammenbruch dieser multiethnischen Dynastien neue Grenzen zu schaffen. Ja? Völkermord in dem Sinne ist eine sehr heikle Thematik, auch im Zusammenhang mit den Deutschen und anderen Volksgruppen. Wenn ich mir heute die Völkermordkonvention von 1948 vergegenwärtige, muss ich sagen, ja, ganz klar, dann ist es ein Völkermord gewesen. Es war Felix Ermacora, der große österreichische Völkerrechtsexperte, der Anfang der 90er Jahre im Auftrag der bayerischen Staatsregierung ein Buch geschrieben hat, eine Auftragsarbeit zu ethnodeutschen Fragen, und zum Resultat kommt, dass der Tatbestand eines Völkermordes erfüllt ist. Dieter Blumenwitz, hochdekorierter Völkerrechtsexperte in Deutschland, Universitätsprofessor, hat im Auftrag der Donauschwaben eine Arbeit geschrieben, kommt zum selben Resultat. Auch was damals in Jugoslawien passiert ist, erfüllt den Tatbestand eines Völkermordes. Das Problem ist nur folgendes. Nennen wir die Ukraine von heute her. Ja? Der Holodomor, den Stalin zu verantworten hat, diese Hungerkatastrophe Anfang der 1930er Jahre mit 7 bis 9 Millionen Toten. Fast die Hälfte allein in der Ukraine als Disziplinierungsverfahren, um gegen die Nationalbewegung, nationalistischen Unabhängigkeitsbewegungen der Ukraine vorzugehen, ist nie als Völkermord tituliert worden. Seit dem Krieg mit Putin und jetzt Zelensky sind mehr und mehr innerhalb der Anti-Putin-Koalition zum Beispiel, die jetzt plötzlich den Holodomor als Völkermord anerkennen.
Das heißt, die Abhängigkeit so von politischen
Verhältnissen. So ist es. Es ist im Grunde genommen Beispiel Israel. Sie werden manche finden, die werden Ihnen sagen, was in Gaza passiert, erfüllt. Jesajas weist zum Beispiel immer wieder darauf hin, erfüllt eindeutig, wenn ich die Kriterien dieser Konvention hernehme, den Völkermord. Andere sagen es wieder, nein, es ist ein Verteidigungskrieg. Dasselbe ist jetzt natürlich auch der ganzen Thematik der Volksdeutschen. Ja, ich habe auch schon zum Beispiel die Definition gehört, eine Vertreibung mit genozidalem Charakter, wo man die Grätsche versucht zwischen Nichtanerkennung und Anerkennung. Nennen Sie mir das Beispiel Armenien. Armenien 1915. Es gibt heute viele, viele Staaten, die gute Beziehungen zur Türkei haben und sagen, nein, es war kein Völkermord, der passiert ist. Andere sehr wohl dann wieder. Das heißt, bei dieser ganzen Beurteilung dieser Verbrechen, die stattgefunden haben, ist natürlich schon so, dass die Mainstream-Meinung, was die Beurteilung der Verbrechen der Deutschen angeht, als das Urverbrechen sui generis, was nicht gleichgesetzt werden kann, und da sind wir beim nächsten Punkt natürlich, ne? Wenn ich heute diese Völkermordthese gegenüber den Volksdeutschen vertrete, bekomme ich sofort, ist mir schon passiert, den Vorwurf, ich versuche den Holocaust damit zu relativieren. Das heißt, da hat man sehr schnell eine Front dann wieder, eine Gegnerschaft, die einen dann etwas unterstellt, was man nicht meint. Weil ich sage mir im Grunde genommen, wenn Völkermordkonvention ja, und darauf weist ja auch zum Beispiel Jesajas auch in seinen Arbeiten darauf hin, der ganz klar sagt, dass auch in seinen Thesen zum Beispiel, die sind ja bekannt, 80 Thesen von Alfred Jesajas, dass der Tatbestand eines Völkermords erfüllt ist. Völkermord ist nicht nur die physische Vernichtung einer Volksgruppe, sondern es gibt ja mehrere Bestimmungen. Wenn ich deren Lebensgrundlagen zerstöre, erfülle ich damit den Tatbestand. Und das ist derartig was von eindeutig, dass darüber kein Zweifel bestehen kann.
Ich möchte noch mal kurz auf die Rolle der Alliierten bei diesem Prozess zurückkommen. Also insbesondere, wir haben sie schon öfter erwähnt, Churchill, Roosevelt, Stalin. Wenn es darum geht, diese ethnische Säuberung zu planen oder zumindest zu billigen, welche Rolle haben die konkret noch einmal gespielt und welche konkreten Dokumente, Pläne und Beschlüsse gab es da auch?
Also sehr gut kennt man die Gespräche, die Verhandlungen, die zum Beispiel Beneš mit dem Westen geführt hat. Beneš hat sein Exil in London gehabt. Da kennt man, dass hier Zusagen bestehen, die sind auch dokumentiert, ja, dass eben es eine Vertreibung geben wird. Man hat es natürlich anders betitelt. Es ist nur so gewesen, dass man gesagt hat, lieber Edward Beneš, warte ab. Mit Kriegsende im Frieden, im Zuge der weiteren Verhandlungen wird die Frage gelöst werden. Da war man sich einig, relativ früh schon, ab 1943. Auch von amerikanischer Seite hat es diesbezüglich die Zustimmung gegeben. Ja, Roosevelt hat zugestimmt, Truman hat das später übernommen. Im Zuge der Sowjetunion war die Sache anders. Es gab auch dort die Zusage 1944 gegenüber all diesen Exilregierungen, die entstanden sind. Die gab es auch. Nur der Kriegsverlauf hat dann im Grunde genommen eine Dynamik in Gang gesetzt, die sich ein Stalin einfach zunutze machen konnte. Ja, einfach durch die Kriegspropaganda, die natürlich auch von der NS-Propaganda dann noch zusätzlich ab 1944 mitbefeuert wurde. Nemmersdorf zum Beispiel. Denken wir an Nemmersdorf. Als kurzfristig zum Beispiel die Rote Armee über die Grenze Ostpreußens drüber ist, ist zu einem furchtbaren Massaker gekommen. Die Sowjetunion konnte zurückgedrängt werden, die sowjetischen Truppen, und man sieht dort das Massaker, das angerichtet worden ist. Das ist natürlich propagandistisch dann ausgeschlachtet worden. Ne? Und da war natürlich in der Bevölkerung diese Urangst drinnen, wenn die Russen kommen, dann bitte zusammenpacken und ab. Anders sind auch diese spontanen Fluchterklärungen bei Minusgraden, auch zum Beispiel diese ganzen Katastrophen. Ich denke nur an die Wilhelm Gustloff, die da stattgefunden haben zum Beispiel, wo die Schiffe voll gepfropft gewesen sind mit Flüchtlingen. Ne? Trotzdem sind sie beschossen worden. Denken wir an die Gustloff mit über 9000 Opfern zum Beispiel. Ne? Anders ist es auch nicht erklärbar, dass zum Beispiel, auch das ist ja ein Teil dieser Katastrophe, dass viele Schlesier, dass viele Preußen zum Beispiel in den deutschen Städten, Dresden zum Beispiel, diese Vernichtung von Dresden miterleben mussten. Ja? Und das machte die ganze Frage der Opferzahlen ja wieder so schwierig. Ne? Weil in deutscher Seite, dass die runterrevidiert wird auf 30.000 oder irgendetwas, ist ja lächerlich. Absolut lächerlich. Ne? Weil diese ganzen Flüchtlinge, die sich dort in der Stadt, auch irgendwo außerhalb der Stadt, die waren der Mitopfer mit dabei, ne, bei dieser ganzen Katastrophe. Also es gab ganz konkrete Pläne, ja, dass sie dann in dieser Art der Brutalität vor sich gegangen sind, trägt teilweise die Handschrift ganz klar der Sowjetunion beziehungsweise der Partisanen. Die haben da im Grunde genommen auch im jugoslawischen Raum, da hat es kein Pardon gegeben. Da ist man relativ brutal und radikal vorgegangen.
Und vielleicht ein Schritt zumindest mal in die Gegenwart. Sie haben ja schon mehrere Bücher gezeigt. Das heißt, das, was hier passiert ist, das ist durchaus auch wissenschaftlich sozusagen nicht irgendwie am Rand, sondern durchaus etabliert, wissenschaftlich dokumentiert. Gab es jetzt trotzdem eine ernsthafte juristische und auch politische Aufarbeitung dieser Verbrechen, zum Beispiel durch internationale Tribunale, Prozesse, Entschädigungen oder auch Gedenkstätten?
Ich sage da immer so, darf einmal als Beispiel hier diese Broschüre vorstellen, Sudetendeutsche und Tschechen.
Das ist eine offizielle Broschüre, ja, oder ja, Bundesministerium,
ja, lese ich hier. Ein, ja, Unterrichtsfilm. ein Unterrichtsfilm. Ich hatte damals Anfang der 2000er Jahre die Ehre, die Broschüre für die Schulen entsprechend zu verfassen. Großwetterlage heißt, es gibt so schubweise, angeregt durch politische Diskussionen, Ereignisse, durchaus die Möglichkeit, dass dieses Thema, das lange tabuisiert wurde, plötzlich hochkocht. Damals ging es um den tschechischen EU-Beitritt. Und da plötzlich hat die linke Seite eines beobachtet, in Gottes Willen, da haben wir jetzt ein Thema tabuisiert. Jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat, ist im Grunde genommen schon des Revanchismus bezichtigt worden, eher ins rechtsextreme Eck gestellt worden. Jetzt haben wir eine Diskussion und jetzt haben wir im Grunde genommen aus dieser Verdrängungshysterie heraus seit 1945 eigentlich nur sogenannte rechtsstehende Persönlichkeiten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das können wir nicht zulassen. Wir können die Oberhoheit über die Vertreibung nicht den Rechten überlassen. Die Linke muss sofort darauf reagieren. Das heißt, bis 2004, 2005 hat es eine hochinteressante Diskussion Österreich, Deutschland, überall gegeben zu diesem Thema. Ja? Weil die Forderung Aufhebung der Benesch-Dekrete, die AfNeu-Bestimmungen aus dem jugoslawischen Raum, die Billroth-Dekrete aus dem polnischen Raum, die müssen als Altlasten zuwächst gekappt werden, wo sie aus der Gesetzgebung rausstreichen, weil anders ist ein Beitritt nicht möglich. Aber kaum waren die drinnen, ist von den etablierten Systemmedien die Thematik eigentlich sehr schnell wieder verdrängt und eingeschlafen. Hat dann keiner mehr interessiert. Die Tschechen sind jetzt drinnen, die Slowaken sind drinnen, die Slowenen sind drinnen, Polen sind drinnen und alles Thema ist abgehakt. Und jetzt beginnt eigentlich dieser alte Kreislauf wieder. Wer sich damit beschäftigt, wer auch diese Verbrechen anprangert, wie ich zum Beispiel in meinem 700-seitigen Roman hier, wo ich die sudetendeutsche Thematik auch ein bisschen querverbinden, die Donauschwaben, die Siebenbürger Sachsen aufarbeite, im Grunde genommen dann wieder als Revanchist darstellt, der im Grunde genommen nur eines möchte, die Verbrechen der Deutschen zu relativieren. Das sind diese althergebrachten Stereotype, die dann wieder hochkommen.
Wie würden Sie auf diese Kritik antworten? Denn die kommt ja relativ oft, die liest man auch immer wieder. Wer auf diese Verbrechen aufmerksam macht, begeht sozusagen das Verbrechen schon auch der Relativierung anderer Taten.
Was man kann reagieren, der größte Feind in der Auseinandersetzung dabei ist immer die Ignoranz. Dass einfach die offiziellen Systemmedien darauf gar nicht mehr reagieren und das einfach gar nicht mehr aufgreifen. Da müsste schon irgendetwas passieren auf politischer Bühne, weiß ich was, dass jetzt plötzlich irgendeine Partei wieder fordert, dass die Tschechen, weil die Tschechen irgendetwas erreichen wollen, Mitglied bei irgendeiner UN-Organisation werden wollen, man sagt, ja, aber mit der Benesch-Dekrete geht's nicht. Dann schon. Ansonsten mit Fakten und Zahlen. Ich kann auch darauf hinweisen, wo ich ja sehr, sehr dankbar bin, zum Beispiel hier, Tomáš Staněk, ein Tscheche, ein Historiker, der zum Beispiel hier Verfolgung 45 akribisch genau auch tschechische Archive aufgearbeitet hat, mit Zahlenmaterial zum Beispiel eben sich auszeichnet, auch den ganzen nordböhmischen Raum, wo überall es zu Massakern gekommen ist. Das ist im Grunde genommen sehr wertvoll. Auch hier, ich habe schon darauf hingewiesen, zum Beispiel Blutsommer 1945, auch von einem tschechischen Historiker. Es gibt auch serbische Historiker, es gibt auch kroatische Historiker, die heute zum Beispiel dieses Kapitel der eigenen dunklen Geschichte sehr kritisch bearbeiten. Und deren Erkenntnisse, die sind dann verwendbar. Zitiere ich einen Österreicher, der eben, weiß ich was, im rechten Rand hingestellt wird, kenne ich die Argumente, die mir sofort entgegengeknallt werden. Komme ich mit dem daher? Dann kommt einmal betroffenes Schweigen. Naja, es stimmt ja schon, aber man darf ja nicht vergessen, was vorher passiert ist. Das tut ja eh niemand. Auch da, glaube ich, müssen wir irgendwo diese Ketten sprengen. Niemand leugnet, was vorher passiert ist. Tut ja niemand. Das machen die eher von der linken Seite, dass die Vorwürfe dann kommen. Man schweige 39 bis 45 komplett. tot. Ne?
Jetzt war das ein Thema, das bis auf einzelne Diskussionen immer wieder tabuisiert wurde und Sie haben die Gründe schon anklingen lassen. Aber vielleicht nochmal zusammengefasst, warum wurde so lange darüber geschwiegen und warum wird auch jetzt wieder darüber geschwiegen, außer es ist gerade aus welchen Gründen auch immer politisch opportun?
Naja, man muss das natürlich einmal in Zusammenhang sehen mit der Teilung, ideologischen Teilung Europas und des Eisernen Vorhangs. Östlich des Eisernen Vorhangs war das einfach ein Tabuthema. Selbst die DDR zum Beispiel hat das Thema nicht aufgearbeitet. Und wenn es aufgearbeitet worden ist, dann einfach in der bekannten antifaschistischen Doktrin. Ja, die kennt man. Ja, Schuld sind einzig und allein die Deutschen. Es kam dann zu explosiven Volkserhebungen, das muss man eben verstehen. War zwar ein bisschen brutal gegenüber der einheimischen Bevölkerung, aber die Schuld liegt ja ganz woanders. Der Westen, wenn ich jetzt Österreich hernehme, als neutrales Land hatte überhaupt kein Interesse daran, mit den Ostblockstaaten dieses Thema aufzuarbeiten. Westdeutschland genauso wenig. Was hat man gemacht? Wir haben in Westdeutschland natürlich Millionen und Abermillionen von Heimatvertriebenen gehabt. In Österreich war es ein kleiner Teil mit 360.000 insgesamt. Im Vergleich zu Deutschland natürlich minimal. Aber man hat Landsmannschaften gegründet, und hat die ganzen eigentlich gefördert und zu einem Kaffeekränzchenverein verkommen lassen. Ja, man ist dort aufgetreten, hat das bedauert, die haben ihre Kulturhäuser bekommen, konnten ihre Trachtenveranstaltungen machen und vieles, vieles, vieles mehr. Aber eine ernsthafte Auseinandersetzung im Sinne auf die andere Seite des Eisernen Vorhangs, die Leute ansprechend, was ist eure Mitverantwortung und gesteht ihr die ein? Das hat es ja nie gegeben. Das hat es ja nie gegeben. Überhaupt nicht.
Also quasi auch eine Eingemeindung und eine damit einhergehende Neutralisierung plus Abgreifen von Wählerstimmen.
So ist es im Grunde genommen. Das habe ich ja. Ich habe das ja selber erlebt. Ich habe das so furchtbar gefunden, auch von österreichischer Seite her. Ich war aber beim Sudetendeutschen Heimattag. Da hat gesprochen der Ministerpräsident aus Bayern. Der dann auch kandidiert hatte, hat dann nicht die Kanzlerschaft gewonnen. Helfen Sie mir, der Stoiber? Nein, nicht der Stoiber, der eh auch mit SD, macht nichts. Die haben dann dort beim Sudetendeutschen Heimattag, die haben dann gesprochen und die haben kritisiert und wir fordern und die Tschechen müssen und so weiter und so fort. Am nächsten Tag waren dieselben Herrschaften im Flieger, sind Richtung Prag geflogen oder irgendwo, hatten dann dort ihre Verhandlungen über Wirtschaftsbeziehungen und das ganze Thema war Alibi. Wählerstimmen wollte man gefangen. Die ÖVP, die SPÖ in Wien dasselbe. Ich habe über 2 Jahrzehnte im Haus der Heimat gearbeitet. Ich habe das immer wieder erlebt. Wir waren x-mal im Außenministerium. Was haben wir erzählt? Was haben wir an Zustimmung erfahren? Und wir werden und wir dürfen. Nichts ist passiert, gar nichts. Alles nur Placebos, Alibis und sonst gar nichts.
Also man kann auch sagen, wenn es um die Verdrängung geht, die Tabuisierung, das kann man nicht nur sozusagen durch die Dominanz des Ostblocks erklären, sondern da haben schon auch die deutschen Regierungen in den letzten Jahrzehnten, auch die österreichische Regierung, soweit es betroffen war, auch selbst dazu beigetragen, mitsamt des ganzen medialen Apparats.
Ja, das wird ja immer schlimmer. Wenn Sie sich die ganzen linken Dödels da von den Grünen hernehmen, was wollen Sie mit diesem Thema hier? Was wollen Sie mit diesem Thema hier? Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwo mehr Verständnis zu erwarten ist, je größer die Distanz ist. Nein, die werden ja immer hysterischer. Die werden ja immer hysterischer. Wenn ich heute mit einem Link, mit einem Grünen darüber rede, dann bin ich, ohne dass der überhaupt ein Argument noch anhört, bin ich schon der Revanchist und der Rechtsextreme. Also das geht momentan eher eine Hysterie, nicht nur eine Tabuisierung. Das ist eine absolute Hysterie, die momentan mit diesem Thema da behaftet sind.
Sehen Sie da irgendeinen Weg, eine Möglichkeit oder auch eine gewisse Entwicklung, dass das wieder einmal anders werden wird?
Also ich würde mal sagen, es gibt auf wissenschaftlicher Ebene weiterhin. Man muss immer differenzieren. Ne? Es gibt den wissenschaftlichen Bereich und es gibt den großen medialen und politischen Bereich. Politisch-medial ist das Thema für die meisten abgehakt. Was Lästiges, ab und zu 4. März-Gedenken, Heimattag, da sieht man den einen oder anderen Politiker noch, der schwadroniert in altbekannter Art und Weise, ist nicht ernst zu nehmen, was der da oben sagt. Und da gibt's den wissenschaftlichen Bereich. Und da tut sich gerade von den ehemaligen Vertreiberstaaten sehr viel. Sehr viel. Die müssen zwar Acht geben, dass bei jeder Kritik an der eigenen Regierung damals natürlich sofort die Querverbindung aber die Deutschen haben, aber auf dieser Art und Weise wird wissenschaftlich gearbeitet. Es erscheinen sehr viele Publikationen dazu. Also ich würde mal sagen, mehr Publikationen in den ehemaligen Vertreiberstaaten als bei jenen Staaten, wo die Bevölkerung dann aufgenommen worden ist.
Jetzt ist das Leben bekanntlich kein Wunschkonzert. Trotzdem die Frage, wenn es nach Ihnen ginge, als jemand, der sich seit Jahrzehnten eigentlich damit auseinandersetzt, welchen Umgang müssten Deutschland und Europa mit dem Thema Völkermord an den Deutschen heute im 21. Jahrhundert, in der Gegenwart und in den kommenden Jahren aus Ihrer Sicht eigentlich finden?
Erstens werden Sie keine finden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in Österreich oder in Deutschland irgendeine Regierung gegenüber den Tschechen, Slowaken, gegenüber Russland, gegenüber den Polen jetzt einfordert, anzuerkennen, was Elmar Korer oder was der zuvor schon genannte Dieter Blumenwitz festgestellt haben in ihren Arbeiten, dass der Tatbestand eines Völkermords erfüllt ist. Damit rechne ich überhaupt nicht. Ich glaube, wir wären schon einen Schritt weiter, wenn einmal auf Ebene der Vereinten Nationen Einigkeit darüber herrscht. Wir haben die Völkermordkonvention 48 und dass einmal aufgehört wird damit, dass das Ganze immer so als Gummiparagraf missbraucht wird. Bin ich jetzt auf der ukrainischen Seite, dann klage ich die Russen des Völkermordes an. Bin ich auf der anderen Seite, weil ich gute Wirtschaftsbeziehungen weiterhin mit dem billigen Gas und so weiter mit Russland pflege, anerkenne ich es nicht. Ja? Da es wäre eigentlich einmal ganz wichtig, dass man hier sich übereinkommt, es gibt die Völkermordkonvention, wenn sie in dieser Form nicht mehr tauglich ist, weil seit 1948 ist sehr viel Zeit vergangen, dass sie umschrieben wird, dass es neue Bestimmungen gibt, die dann aber wirklich auch Gültigkeit haben. Mit allen Konsequenzen, das ist ja das nächste Problem. Wenn ich heute einen Völkermord anerkenne, ist derjenige, der Völkermord verübt hat, auch zur Restitution und Wiedergutmachung verpflichtet. Das muss ich ja einfordern. Zu sagen, ja, wir anerkennen zwar, dass ihr jetzt den Völkermord von uns anerkannt haben wollt, wir sagen ja, aber was sind die Konsequenzen? Nur Restitution gibt's keine. Und das erwarten sich aber die Menschen. Vielfach. Heute nicht mehr so, weil einfach die Erlebnisgeneration ja vielfach nicht mehr da ist. Ne?
Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Die Erlebnisgeneration, die ist nicht mehr da. Jetzt kann man natürlich auch sagen, das ist jetzt auch schon so lange her. Warum unterhalten wir uns überhaupt noch über dieses Thema? Und vielleicht deswegen die Frage, inwiefern betreffen uns diese Ereignisse auch noch heute und warum müssen wir weiterhin auch darüber reden und vielleicht auch darüber aufklären, was damals passiert ist?
Die Heimatvertriebenen selber sagen da immer eines und das ist recht intelligent. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Vertreibung ungesühnt bleibt, tabuisiert wird, hysterisiert wird, weil das motiviert im Grunde genommen nur andere Vertreiberstaaten dazu, es genauso zu machen, mit dem Wissen, dass nichts passiert. Ja? Auch das hat eine Vorgeschichte. Es gibt ja die Passagen, wo Hitler über den armenischen Völkermord gesprochen hat und gesagt hat, interessiert heute keine Menschen mehr. Dasselbe passiert ja heute ja auch. Ja? Und wenn dieses Thema mehr sensibilisiert wird, abseits von ideologischen Schienen, kann es tun. Und wenn auch Staaten, die sich einer Vertreibung schuldig machen, eines Völkermords, auch mit Konsequenzen rechnen müssen, das ist das Entscheidende, dann kann etwas bewirkt werden. Wenn ich heute weiß, ich kann als Staatschef Millionen von Menschen vertreiben, enteignen und ich habe keine negativen Konsequenzen zu befürchten, was ja leider die Realität ist. Mir ist kein Fall bekannt, wo irgendein Staat, der Vertreibungsverbrechen begangen hat, in irgendeiner Art und Weise zu einer Restitution oder von irgendjemandem verdammt worden ist. Auch die UN, diese ganzen multilateralen Organisationen haben auch nicht die politischen Mittel, um das entsprechend durchzusetzen. Kann ja niemand. Kann ja niemand machen. Wer kann heute die Türken zum Beispiel für Armenien oder für die Armenier, was 1955 passiert ist, für irgendeine Entschädigung? Entweder macht man es freiwillig oder es gibt natürlich gegenüber Deutschland schon eine Möglichkeit. Ne? Setzt voraus, dass ich selber mich schuldig bekenne und einfach aus diesem Motiv heraus, auch mit wirtschaftlichen Bußen. Wenn ich heute die deutsche Industrie zum Beispiel erpresse und ihnen sagt, Volkswagen und vieles mehr, ihr wart's damals auch und es wird negative Konsequenzen geben, dann sage ich, na, jetzt setzen wir uns zusammen und finden eine Pauschallösung, die Sache ist erledigt. Aber das ist im Grunde genommen die Ausnahme.
Vielleicht nochmal zum Punkt, inwieweit uns diese Ereignisse auch heute betreffen. Am 8. Mai jährt sich ja jetzt zum 80. Mal das Kriegsende. Man bekommt es natürlich auch schon wieder in den Medien mit. Welche Parallelen sehen Sie denn da in dieser Tabuisierung dieses Themas und sozusagen dann aber doch in dieser sehr, ja, man kann es vielleicht in diesem Schuldkult auch sehen. Also inwieweit hängen diese beiden Dinge vielleicht auch zusammen und welche Rolle spielt da auch die deutsche Geschichtsschreibung selbst?
Naja, der 8. Mai wird im Grunde genommen heute als Tag der Befreiung gefeiert. Vor Jahren, ich weiß noch, ich hatte in einem anderen Interview auch die Möglichkeit dazu zu reden, das war vor einigen Jahren, da ist auch von einem Fest der Freude in Wien gesprochen worden.
Das glaube ich immer noch
am Wiederheldenplatz. Ja, richtig, wo junge Leute dann essen, trinken, lustig bei Musik und ich sage, im Grunde genommen passt überhaupt nicht dazu. Das heißt Fest der Freude. Ich glaube auch nicht, dass die Leute heute, die 20 Jahre, 25 Jahre alt sind, irgendeinen Anlass haben sollten, sich zu freuen am 8. Mai 1945. Ja? Ich habe hier eine sehr geteilte Meinung. Es kommt immer darauf an, von welcher Perspektive ich es sehe. Bin ich heute ein Sozialdemokrat, der damals in Wien in irgendeinem Keller das Kriegsende herbeigesehnt hat und überlebt habe, ist das sicherlich ein ganz anderer Zugang zum 8. Mai, als ich bin eine Wienerin, die danach vergewaltigt wurde. Ganz ein anderer Zugang von einem Südmeerer, der seine Familie verloren hat, der selber der tschechischen Gewalt entkommen ist. Sicherlich ein ganz anderer Zugang als ein Donauschwabe, der 20 Familienangehörige hat, irgendwo in Rudolfsgnad oder in Gruschibel oder sonst irgendwo verrecken hat gesehen, zu Fuß dann irgendwie über die Grenze nach Österreich gekommen ist. Das heißt, wir haben hier ganz unterschiedliche Erfahrungswerte, die diesen 8. Mai 1945 ganz unterschiedlich beurteilen. Und darauf sollte Rücksicht genommen werden. Ich denke, dass ein Vergewaltigungsopfer, ein Vertreibungsopfer genauso das Recht hat zu sagen, ich erlebe den 8. Mai 1945 im Kreise meiner Familie anders als diejenigen, die eben aus ganz anderen Perspektiven darauf sagen, ich bin froh, dass es diesen 8. Mai gegeben hat, weil damit bin ich wirklich befreit worden. Ja, aber da haben wir ja wieder im Grunde genommen dasselbe. Es gibt nur diese vom Mainstream vorgegebene Diktion des Redens, des Sagens, des Feierns. Ich höre heute schon wieder, was da von den Politikern alles gesagt wird. Tabuisiert wird ganz sicher dieser Bereich. Diese Stimmen gehen wieder unter. Diese Stimmen haben maximal, weiß ich, wann die Kronenzeitung über Andreas Mölzer eventuell die Möglichkeit haben, ein paar Zeilen zu bekommen, dann wird das dort gemacht. Es wird kein ORF über das berichten, maximal vielleicht ein Privatsender wie Auf1, wo ich sehr dankbar bin dafür, weil diese Menschen und deren Nachkommen haben ebenso das Recht, ihre Empfindungen, ihre Erlebnisse mit derselben medialen Aufmerksamkeit zu erleben, wie das für alle anderen auch zugestanden wird. Ja? Aber wir haben da schon wieder, so wie wir es gesagt haben, das ist eine Art der Tabuisierung, einer medialen Tabuisierung, die leider, leider seit dem tschechischen Beitritt, slowakischen Beitritt, also den letzten 20 Jahre, leider wieder zugenommen hat, nachdem in diesen Jahren von 2000 bis 2004 eine sehr fruchtbare Diskussion stattgefunden hatte.
Jetzt ist nach vielen Jahrzehnten des Friedens der Krieg in Europa wieder zur Realität geworden. Deutschland und die EU wollen aufrüsten. Wie beurteilen Sie denn diese Entwicklung als ein Historiker, der sich Zeit seines Lebens mit Kriegsfolgen auseinandergesetzt hat?
Ich hatte gestern die Möglichkeit, hier in diesem Haus einen Vortrag zu halten zur Thematik Osteuropa-Nationalitätenkonflikten, diesen polnisch-russischen Krieg der Jahre 1918, 19 bis 21. Da gibt es so viele Parallelen, weil dieser Krieg zwischen Polen und Russland hat Litauen, hat vor allem auch die Ukraine zum Beispiel, Ostgalizien und so weiter integriert. Das heißt, meine Zuhörer in der anschließenden Diskussion hatten genau dieses Empfinden, was da 1918 bis 21 passiert ist, diese Konflikte, die Art und Weise, wie Konflikte ausgetragen worden ist, das bahnt sich jetzt ja eigentlich wieder in diesen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine an. Ich halte es für brandgefährlich. Ich halte es für brandgefährlich, wenn die Welt wieder versucht, eine militärische Konfrontation heraufzubeschwören, um diesen Konflikt zu lösen. Weil eines, ob das 18, 19, 20, 45 und so weiter gezeigt haben, der Krieg hat nie, nie eine Lösung gebracht, die dauerhaft Geltung hatte. Die dauerhaft Geltung hatte. Weil ich sage mir immer, wenn die Ukraine heute mit westlicher Hilfe gewinnen würde, die Russen ziehen sich zurück, was haben wir dann? Wir haben im Grunde genommen in Osteuropa einen neuen eisernen Vorhang. Ich würde jeden Ukrainer einmal fragen. Das ist das Problem. Die Bevölkerung wird ja nie gefragt. Die ist ja nie gefragt worden. Ich würde heute einmal die Ukrainer fragen, was wollt ihr? Wollt ihr, dass die Ostgrenze Richtung Russland, so sehr sie jetzt belastet ist, eine freie Grenze bleibt? Es gibt ja sehr viele verwandtschaftliche Beziehungen, wo es dann weiterhin einen kulturellen, einen Wirtschaftsaustausch gibt. Oder wollt ihr wirklich im Osten eures Gebietes eine Grenze haben, der neue eiserne Vorhang darstellt? Also ich würde mal sagen, eine Erfahrung, die ich aus dem Ganzen ziehe, brandgefährlich und es findet immer alles außerhalb der Bevölkerung statt. Die Leute, die Menschen, die betroffenen Menschen werden nie befragt. Das ist die Katastrophe. Und ich sehe schon, wenn jetzt zum Beispiel diese deutschen Sofa-Militaristen, die ja selber ja den Krieg ja nie erlebt haben, ich auch nicht, Gott sei Dank, und ich sehe auch die alle nicht kämpfen. Ich sehe keinen Grünen kämpfen. Ich sehe auch die Frau van der Leyen zum Beispiel, die selber, glaube ich, 8 Kinder hat. Ich habe noch nie gehört, ich werde meine 8 Kinder jetzt Richtung Ukraine schicken, damit sie die europäischen Werte verteidigen. Nein, überhaupt nicht. Das ist immer abseits eigentlich der Fronten werden die Kriege vorbereitet. Ausführen tun sie die anderen. Und wenn es zu dieser Katastrophe kommen sollte, dann wird das haben, zeigt auch die Geschichte. Durch diese ganze Bündnispolitik und so weiter und so fort, führt es im Grunde genommen zu einem Flächenbrand, die für mich, und das, davon bin ich zutiefst überzeugt, eine NATO der Westen dann genauso zu verantworten hat, wie zum Beispiel die Beteiligten jetzt.
Wer profitiert denn aus Ihrer Sicht davon, wenn in Europa wieder großflächig auch Krieg geführt werden würde? Welche Interessen stehen da dahinter?
Na gut, das sind sehr mal militärische, strategische Interessen und natürlich finanzielle Interessen. Wenn man sich vorstellt, 800 Milliarden möchte die EU jetzt irgendwie aufbringen, um die Staaten aufzurüsten. Wir wissen, dass 60% dieser Ausgaben dann Richtung Amerika, Richtung amerikanische Waffenlobby fließen. Das sind die großen Profiteure. Die profitieren davon. Das Problem ist ja eines, Putin hat ja früher seinen Fehler schon gemacht. Unter Jelzin war der Westen eigentlich zufrieden. Die amerikanischen, kanadischen Großkonzerne haben massenweise zum Beispiel eben Minen, Ölfelder und vieles Gasfelder aufgekauft. Ja? Bis Putin gesagt hat, stopp. Erst als zum Beispiel der JUKOS-Chef da rangegangen ist, eben JUKOS an den Westen zu verscherbeln, dann war Schluss. Damit hätte Russland sein letztes Tafelsilber nämlich verkauft. Ne? Und das ist genau das Ziel. Im Grunde genommen wieder eines. Dieses Putin-Regime beseitigen, um dann eben wieder im Zuge der freien Marktwirtschaft dort möglichst alles sich unter den Nagel zu reißen. Es gibt vornehmlich hier wirtschaftliche Interessen. Und dafür ist man auch bereit, einen Krieg zu führen, einen mörderischen Krieg zu führen, der bis zu einem Atomkrieg gehen kann. Das ist das große Problem. Ja? Und es fehlen momentan, das ist mein letzter Satz, leider die großen staatspolitischen Denker, die sagen, es muss Alternativen geben, die es gegeben hat. Nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes, sie hat es gegeben. Wir müssen Russland versuchen, in eine neue Verteidigungsdoktrin integrieren. Ja, hat man nicht gemacht. Ja, auch die ganzen Zusagen, es wird keine Osterweiterung geben, das sind die eigentlichen Ursachen. Nur wir haben das Problem, Sie können ja heute bei dieser Diskussion ja nicht einmal das Wort NATO-Osterweiterung mehr in den Mund nehmen, ohne dass die anderen wie Hyänen über Sie herfallen.
Vielleicht abschließend, um auch wieder den Bogen zu spannen zu unserem eigentlichen Thema. Was können wir denn heute aus den Vertreibungen und dem Völkermord an den Deutschen lernen, um möglicherweise einen neuen Krieg in Europa zu verhindern?
Ich glaube, dass vor allem die Vertreiberstaaten sich die Frage stellen müssen, haben wir wirklich profitiert? Es hat der verstorbene ehemalige tschechische Staatspräsident Václav Havel einmal gesagt, die Tschechoslowakei hatte 1948 die Möglichkeit gehabt, sich dorthin zu entwickeln, wo sich Österreich hin entwickelt hatte. Das heißt, die Vertreibungen haben im Grunde genommen eigentlich dort den Kommunismus, das kommunistische, stalinistische System erst möglich gemacht und verfestigt. Indem vornehmlich das Handeln von den Partisanen übernommen worden sind. Das waren die großen Profiteure. Wir dürfen nicht vergessen, von 1945 bis 1948 hatten wir in der Tschechoslowakei noch andere Parteien, die mitregiert haben. Einen Linksblock, wo auch die Sozialdemokraten drinnen waren, auch Benes, seine Nationalsozialisten. 1948 gab es dann einen kommunistischen Putsch. Das heißt, die großen Verlierer waren die Vertreiberstaaten selber. Ja, die hatten dann ein stalinistisches System aufoktroyiert bekommen, das im Grunde genommen zum Niedergang des mühsam zuvor eroberten Wohlstands geführt haben. Dass sie das arisierte jüdische Vermögen bekommen haben, dass sie das gesamte deutsche Vermögen bekommen haben. Das war am Anfang durchaus einmal etwas, was den Kommunismus die Möglichkeit gehabt hat, einmal wirtschaftlich 2 Jahrzehnte zu überleben. Wie das verprasst war, ist genau das Gegenteil passiert. Also ob jetzt wirklich ein Vertreiberstaat durch Vertreibungen, durch Enteignungen profitiert, möchte ich einmal bezweifeln. Weil mit den Vertreibungen ist eine über Jahrhunderte prosperierende Bevölkerungsgruppe, die in der Industrie, die im Bildungswesen, die im Kulturwesen, im Wirtschaftswesen und so weiter und so fort eigentlich die maßgebende Bevölkerungsgruppe gewesen ist. Die plötzlich hinauszuwerfen, ist im Grunde genommen kontraproduktiv. Ja? Also die Tschechen, die Polen, die Jugoslawen gewonnen haben sie nichts, weil sie im Grunde genommen eine sehr fleißige, eine sehr erfolgreiche Vermöge, der gesamte bürgerliche Mittelstand, der Träger der Gesellschaft, der Wirtschaft, der ist weggebrochen.
Die Lehre daraus für heute?
Die Lehre daraus für heute, dafür zu sorgen, dass Vertreibung geächtet wird, international dafür zu sorgen, dafür haben wir die UNO und andere Einrichtungen, dass auch Wiedergutmachungsforderungen durchgesetzt werden, dass die Völkermordkonvention endlich einmal anerkannt wird, beziehungsweise, dass die Vertriebenen, sofern sie wirklich noch heute leben, beziehungsweise deren Nachkommen, einfach mehr gehört werden. Dass man hört, was da passiert ist. Wir haben ja das Problem heute zum Beispiel mit der Ukraine und diese ganze westliche Kriegshysterie. Ein Mensch, der heute 100 Jahre alt ist, der muss heute schon 100 Jahre alt sein, dass er Wehrkriegs Teilnehmer gewesen ist, der wird sagen, bitte seid nicht verrückt. Wir haben heute Generationen, die im Frieden, die wohlstandsverblödet, die sind im Grunde genommen gar nicht weiß, was Krieg bedeutet. Ja? Die wissen das alle nicht. Und ich sage immer, ich habe das vor kurzem noch einmal geschrieben, jeder, der so für den Krieg ist, sage ich, bitte die Ukraine sucht Soldaten, bitte ab an die Front und dann macht das Ganze einmal mit. Und dann kommst du zurück und dann reden wir weiter. Wir sind ja im Westen verweichlicht. Wir wissen nicht mehr, was Krieg ist. Deswegen auch dieses überhebliche Reden über Krieg, als ob das irgendetwas wäre, naja, da hat man mal ein bisschen eine Konfrontation und dann ist die Sache erledigt, ne? So wie ein Disput oder ähnliches. Nein, wir kennen in Europa die Kriegsrealität nicht mehr. Ich sehe es positiv, Gott sei Dank. Ne?
Herr Dr. Wasserteurer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch fürs Interview.
Danke sehr. Dankeschön.